Wir stehen heute, lieben Brüder und Schwestern, beim dritten Kapitel des Buches Jona. Ne, beim zweiten Kapitel des Buches Jona, Irrtum. Ich lese die Verse. Aber der Herr verschaffte einen großen Fisch, Jona zu verschlingen. Und Jona war 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches. Da betete Jona im Bauch des Fisches zum Herrn, seinen Gott, und sprach: Ich rief zu dem Herrn in meiner Angst, und er antwortete mir. Ich schrie aus dem Bauch der Hölle, und du erhörtest meine Stimme. Du warfst mich in die Tiefe mitten ins Meer, dass die Fluten mich umgaben. Alle deine Wogen und Wellen gingen über mich, dass ich gedachte, ich würde von deinen Augen verstoßen. Ich würde deinen heiligen Tempel nicht mehr sehen. Oder werde ich ihn sehen? Die Wasser gingen mir bis an die Seele. Die Tiefe umschloss mich. Meertank umschlang mein Haupt. Ich sank hinunter zu der Berggründen. Die Erde hatte mich verriegelt ewiglich. Aber du, Herr, hast mein Leben aus dem Verderben geführt. Bei dir ist die Hilfe, mein Gott, das Heil. Ihr lieben Geschwister, in unserem Ende, wenn wir das chronologisch-kairologisch recht verstehen, liegt immer Gottes Anfang. Und was Jona hier gelernt hat, das ist eben das Wesen, das, wenn ich es nun das Mysterium der 3 Tage, wenn ich es recht sehe und deuten will, ist die Erkenntnis, dass diese 3 Tage letztlich begriffen sind und begriffen werden als Wunder der Wiedergeburt. Augustinus hat das einmal so ausgedrückt in seinen Bekenntnissen: Wenn der Mensch verhüllt, enthüllt Gott. Wenn der Mensch bedeckt, entdeckt Gott. Wenn der Mensch bekennt, verzeiht Gott. Und in diesem Ende liegt immer, sage ich, Gottes Anfang verborgen. Es gibt zu diesem Ereignis der Wiedergeburt im Letzten, wie immer man etwa auch, wenn man den Vergleich nimmt, den diese 3 Tage ja bedeuten, wenn wir den Bezug nehmen, den Jesus gemeint hat, wie Jona 3 Tage, so er 3 Tage im Bauch der Hölle. Wenn man den Bezug nun auswertet, dann kann man nicht mit intellektueller Redlichkeit das tun, um einen modernen Ausdruck zu gebrauchen, sondern hier gibt es, in der Rechtfertigung liegt eine, ich würde sagen, ein Geheimnis verborgen, eine Tiefe, die man nicht mit, und deshalb liegt das auch im Wesen der Kirche, dass sie im selben Augenblick verrät, die Botschaft der Rechtfertigung, wenn sie sie erklären will. Wer Christus erklären will, vergrät ihn im Grunde. Wer das Geheimnis der Rechtfertigung erklären will, nur etwa deklaratorisch oder forensisch, wie man das in der Dogmatik tut, nicht, bei den führenden Leuten der Dogmatik, dann liegt darin immer die Gefahr, dass man wohl in der Oberstube da etwas kapiert hat von dem Geheimnis, aber im Innersten es doch nicht begriffen hat. Wer das Geheimnis erklären will, der verrät es, sagt Kierkegaard, man kann es im Grunde nur bezeugen. Und vielleicht darf ich hier sagen, es gibt keine Möglichkeit, etwa was man heute in der modernen Theologie ja immer wieder versucht und bis an die Grenze der Denkmöglichkeit auch versuchen muss vielleicht, die Christuswirklichkeit menschlich zu packen, mit menschlichem Intellekt, indem man alles hinterfragt, mit religionsgeschichtlichen Parallelen und was man da alles auf die Beine stellt. Aber seht, lieben jungen Freunde, ich würde Kierkegaard recht geben, dass diese letzte Erkenntnis ein Geheimnis ist. Und zwar diese Erkenntnis der drei Tage, an denen alles hängt in unserem Leben. Die müssen, die sind ein Geschehen, das letztlich im Geheimnis des dritten Artikels liegt. Nicht aus eigener Vernunft noch Kraft, sondern durch Jesus Christus. Und hier, deshalb hat Kierkegaard auch recht, dass man nicht Christus beweisen kann, dass es im Letzten keinen anderen Beweis gibt, wenn überhaupt einen Beweis, als den, den hier Jona einging, nämlich in das totale Risiko, die verlorene Existenz, die man vor Gott erkannt hat, wenn wir in Buße zu ihm kommen, wenn wir wirklich vor dem dreimal Heiligen erscheinen, wenn wir wirklich unsere verludete Zeit als Schuld wissen, unseren Auftrag entdeckt haben, dass wir immer nach Tarsis fahren und so wenig nur in der Korrektur Gottes bleiben, die immer nach Ninive führt, immer in den Auftrag. Und wenn wir das als Verrat empfinden und wissen, dann kommen wir an die Ecke, wo Jona ja war, dass er entdeckt hat auf seiner Flucht vor Gott, nämlich auf seiner Fahrt nach Tarsis, dass er sein Leben verwirkt hatte. Es ist ja eigentlich eigenartig, dass Jona in dem Augenblick, als die, ja, als der Orkan da war und man nun entdeckte, dass es keine Möglichkeit gab, an Land zu kommen, dass da einmal die heidnischen Schiffsleute da anklopfen bei Jona und sagen, bist du ein Hebräer, du weißt doch etwas um Gott, nun erkläre uns doch mal, was sollen wir machen. Nicht, Sie verstehen mich, wenn die Kirche kein Fremdkörper sein will im Schiff dieser Welt, dann muss sie immer dies Anklopfen der Welt hören an unser Ohr. Die Christen müssen immer diese letzte Krisenfrage, die die Welt hat, immer richtig aufgreifen. Ich habe das und müssen deshalb nicht, die Welt will keine oberflächliche Antwort haben, sondern eine überzeugende. Und das, was der Ministerpräsident Albrecht hier auf den Hannoverschen Kirchentag gesagt hat, ist schon richtig. Die Kirche darf nicht plätschern, sie muss Tiefgang finden. Nicht? Dieses Wort würde ich für richtig halten. Aber Jona wusste in dem Augenblick, dass seine verwirkte Existenz, dass er, wo ein Verräter war am Auftrag Gottes, dass gar keine andere Alternative da war, als nehmt mich und werft mich ins Meer. Und er wusste schon vorher, dass das Meer dann ruhig würde. Also im selben Augenblick, wo wir als Christen Versager sind, werden wir schuldig an den anderen. Und liegt an uns das Entscheidende. Die Hebel der Weltgeschichte, das müsste auch ein Kater wissen. Und wenn er Christ ist, das müssten alle Christen wissen, liegt der Hebel der Weltgeschichte, liegt letztlich allein bei der gläubigen Gemeinde. Nämlich an ihren Gebeten hängt es. Sodom und Gomorra würde heute noch stehen, wenn 10 Beter da gewesen wäre. Gott lässt sich immer bestimmen von den vollmächtigen Händen. Und wenn die nicht mehr da sind, dann werden wir schuldig, auch an der Welt. Und dann hat die Welt das Recht, an uns Gerichtsvollzieher zu werden. Aber nun in diesem Augenblick werft mich ins Meer, wo das passierte, wenn ich das nun übersetze ins Geistliche, da entdeckte, da war die Ecke da, die, wenn ich sie jetzt übersetze, in die Wirklichkeit, in die geistliche Deutung, die Paulus umschreibt, in Römer 7. Ich aber lebte, weil Land ohne Gesetz, da aber das Gebot kam, wurde die Sünde lebendig, ich aber starb, und es erwies sich, dass das Gebot mir zum Tode gereichte, das mir doch zum Leben gegeben war. Denn die Sünde nahm Ursache am Gebot und betrog mich und tötete mich durch dasselbe Gebot. Das Gesetz ist heilig und das Gebot ist heilig, recht und gut. So hat also das Gute mir den Tod gebracht. Oh nein, das hat vielmehr die Sünde getan. Sie sollte als Sünde zutage treten, indem sie mir durch das Gute den Tod brachte. Sie sollte sich eben durch das Gebot zu maßloser Sündigkeit steigern. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes? Das ist die Deutung, die jeder Christ in der Rechtfertigung hier für das Ereignis, das hier im Mysterium des Jona deutlich wird, erleben muss und erfahren muss. Christus ist das Gesetzesende, wo das Gesetz an uns vollzogen wird, wo das Gerichtsurteil Gottes über uns ergeht. Christus ist des Gesetzes Ende. Wer an den glaubt, der ist gerecht. Also in dem Augenblick, wo Jona, um wieder in die Sprache hier unseres Gotteswortes zu kommen, wo Jona hineingeworfen wird ins Meer, da hat er bestimmt geglaubt, jetzt ist es aus. Und da fing es an. In dem Augenblick, da wurde er aufgefangen, ja, in einer unmöglichen Möglichkeit, würde ich sagen. Diese unmögliche Möglichkeit ist dem Menschen gegeben durch das Wunder von Kreuz und Auferstehung Jesu Christi. Er wurde meine Sünde, dass ich würde Gerechtigkeit Gottes. Dass Jesus meine Lebensfrage, deine, durchlitten, durchstanden und zureichend am Ostermorgen gelöst hat, ist die einzige Hoffnung im Leben und im Sterben, die ich jedenfalls für mein Sterben habe, dass wir wieder hoffen dürfen in aller Hoffnungslosigkeit. Hier in diesem Mysterium, dass Jesus, dass der Sohn des lebendigen Gottes nicht nur meine Sünde wurde, sondern der Sündenträger aller Welt wurde, dass er den zeitlichen, geistlichen, ewigen Tod geschmeckt, durchlitten hat. Luther sagt, er fühlte sich nicht von Gott verlassen, sondern er war von Gott verlassen, dass in diesem Paradox die letzte Wirklichkeit unseres Glaubens ihren Anker hat. Herr, wer kann das fassen? Gott von Gott verlassen. Wort von Luther. Nicht, dass in diesem Widerspruch letztlich der Mensch aufgefangen wird und das nimmt als das Wunder der Rechtfertigung, dass das, was er an Schuld mit sich schleppt, seine eigene verlorene Existenz, hier in dem Augenblick, wo er das erkennt, wo er auf dem letzten Loche pfeift, von Gott aufgefangen wird, dass seine Lebensfrage, woher, wozu, wohin, eine zureichende Lösung bekommt durch den, der sie gelöst hat. Es gibt im Letzten, das hat Camus wohl vielleicht am feinsten gesagt, die einzige Frage, die diese Welt im Letzten nur hat, die wir alle haben, und die zur Debatte steht, ist die Frage, die Christus zu Camus in der Gottverlassenheit gestellt hat. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Denn die letzte Wirklichkeit dieser Welt in jedem Leben ist die Todeswirklichkeit, ist die Wirklichkeit letzter Heimatlosigkeit, ist die Unbehaustheit, ist das Hineingeworfensein in eine Todestiefe, wo mich niemand auffängt, ist das Erschreckende, dass nirgendwo eine Stimme noch Antwort ist im Weltenraum, die mir zureichend sagt, wer ich bin und wie ich aus dieser meiner Todestiefe rauskomme. Nicht? Und in dieser Krisis liegt ein Mensch, wenn er erwachender Mensch ist, wenn er sich ernst nimmt, sich selber, vor dieser Frage steht er. Und diese Frage steht hier zur Debatte. Jona wurde aufgefangen. Er floh, wie ich sagte, wie Luther auch gesagt hat, gegen Gott, zu Gott. Und nun kommt dieses Gebet, das hier im zweiten Kapitel so uns gedeutet wird, als im Bauche des Fisches gesprochen. Und hier möchte ich etwas darauf eingehen, auf dieses Gebet. Es gibt, ihr lieben jungen Freunde, verschiedene Gebete in unserem Leben. Es gibt zum Beispiel, das kennen wir alle, die liturgischen Gebete, die Kirchengebete. Die sind sehr gut und die verschiedenen Liturgien, die haben ihren hohen Wert. Sie haben höchstens eine Gefahr. Ich habe das als Pfarrer in 32 Jahren in Aalen auch manchmal gespürt, nämlich wenn man dieselben Kirchengebete immer wieder betet jeden Sonntag, naja, was passiert dann auch beim Pastor, dass man sie aus Gewohnheit betet, dass man mit dem Herzen nicht mehr dabei ist. Und ich habe dann manchmal abgewechselt. Liturgische Gebete, die sind sehr gut und haben ihre hohe Bedeutung. Und gerade die lutherische Kirche legt ja auf liturgische Gebete besonders Gewicht, nicht? Und es gibt und hat früher hier in Niedersachsen wohl Gemeinden gegeben, die bei der Pfarrwahl mehr fragten, kann der Pastor singen oder kann er predigen, nicht? Denn das Singen war entscheidender als das Predigen. Für mich war das eine große Krux, dass ich die ganze Abendmahlsliturgie immer singen musste. Ich kann wohl laut singen, aber nicht schön, nicht? Und ich freue mich immer über jede gute Liturgie. Wenn ich auf den Jugendtag manchmal Achilles, so man nennt Achilles, eine gute Liturgie gesungen hat, habe ich mich darüber gefreut und ich habe sie ernst genommen. Aber wenn die lutherische Kirche im Gegensatz zur reformierten Kirche auf die liturgische Linie so unendlich viel Gewicht legt, dass wie Marenholz das in vergangenen Jahren hier in Hannover sehr stark getan hat und da das Gewicht so stark vielleicht hingelegt wurde, als ob von der Liturgie her Erweckung kommen konnte, dann würde ich das zumindest bezweifeln. Nicht, denn ich glaube, dass Liturgien dann richtig sind, Liturgie heißt Anbetung, wenn die Voraussetzung gegeben ist, nämlich eine Liturgie ohne Glauben, ohne Bekehrung, die ist nicht möglich. Nur bekehrte und wiedergeborene Leute können in der Liturgie Gottes einstimmen. Und es ist völlig falsch, wenn man Gemeinden in Liturgien einübt, die noch gar nicht gläubig sind. Das bedeutet, das Pferd von hinten aufzäumen, nicht? Und das ist doch wohl falsch. Und das muss man dann auch klar sehen, dass solche Liturgien, dass solche Lobgesänge unter Umständen nicht viel bedeuten. Das schöne Singen kommt ja noch lange nicht an. Und der alte Bodelschwingh hat sich immer gefreut, wenn ein Kirchenchor vorbeisang. Denn dann sagt er immer, die haben sich nicht selber zur Ehre gesungen, die haben ja wieder zur Ehre Gottes gesungen, nicht? Und vielleicht hatte er recht. Und eine Liturgie, die zu liturgisch ist und zu Stellliturgie ist, würde ich auch ablehnen. Ich weiß, wie ich mit 16, 17 Jahren, ich glaube, es war in Wunsdorf, mal hier in Hannover, wir wollten da zum Stein oder Meer, eine Kirche Pfingstmorgen besuchte und da bin ich achtkantig aus der Kirche geworfen eigentlich. Nämlich, da wurde in der Liturgie, damals wurde alles gesungen, nicht? Und da in dieser Kirche jedenfalls, da wurden die Aufgebote gesungen. Und ich mit meinem Freund, wir saßen in der Kirche und mit einmal fing der Pastor an, heute werden aufgeboten, Anna-Marie Luise Katharine Meyer, Tochter des August Hermann Niederfrank, wir bitten dich beim Herzen, Gott, du wolltest diesen aufgebotenen viel Erkenntnis deines heiligen Willens, Gnade und Segen verleihen, dass sie ihren Ehestand deiner Furcht beginnen, führig und selig vollenden. Mit einmal konnte ich mich nicht halten und ich platzte raus, nicht? Und habe laut gelacht und der Küster winkte und zeigte heraus, nicht? Ich sage, ich gehe von ganz alleine, nicht? Nicht? Das hatte ich noch nicht gehört, nicht? Also nicht, dass sogar Aufgebote gesungen werden können, nicht? Aber ihr versteht mich, vielleicht Liturgien haben ihre Gesetzlichkeit und haben ihr Gutes und wir wollen sie an den Ort lassen, nicht? Und wir wollen da auch, wo echte Liturgie ist, wo Anbetung möglich ist, auch der Kirche diese Breite immer wieder erwecken. Die muss sie haben. Aber Liturgie setzt gläubige Gemeinde voraus. Das ist einmal klar, nicht? Und in die Liturgie kann ich erst einstimmen, nicht, dass wenn ich die Grenzerfahrung in meinem Leben kenne, Rechtfertigung allein durch den Glauben, nicht? Und das ist gewiss. Und deshalb hat Kierkegaard recht, die einzige Möglichkeit, zu einer Wirklichkeitsdeutung von Jesus Christus zu kommen, ist nur die eine, dass ich den Schritt finde, den Jona hier fand. Meine eigene Existenz aus dem eigenen mich hineinwerfen lasse in die Wirklichkeit, die diese Welt und meine Lebensfrage hat, in das Wagnis des Glaubens, in die Not, in die drei Tage, dass ich die Grenzerfahrung bekomme, ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen vom Leibe dieses Todes, Römer 7, und dann durchbreche zu der anderen Erfahrung von Römer 8, ich danke Gott durch Jesum Christum. Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben. Hier an dieser Grenze, da ist die Erkenntnis bei Haus, dass ich nicht sterben werde, sondern leben. Hier liegt das Geheimnis der Heilsgewissheit verborgen. Also liturgische Gebete in Ehren. Dann gibt es noch Gebete, die wir lernen, die wir also, was haben gestern Morgen nicht im Gottesdienst gebetet haben, das Vater Unser. Oder andere Gebete, die uns aus der Schule mitgegeben wurden. Sie haben auch ihre hohe Bedeutung. Und wir wollen sie auch achten. Ich habe beobachtet im Kriege bei sterbenden Kameraden, dass oft sterbende Kameraden in der Angst des Todes, wenn das da, wo die Beine abgeschlagen wurden oder der Bauch kaputt war und wo ein Mensch dann in diese Todesangstphase kommt und lebt, wir vielleicht auch morgen, dass dann in diesen Augenblicken der Mensch zurückgreift auf gelehrte Gebete. Und das hat etwas viel für sich. Ich habe einmal bei einem sterbenden Kameraden, als er in seiner Todesangst beten wollte und ich sagte, bete, etwas Merkwürdiges erlebt. Er hat die Hände gefaltet und gebetet, komm Herr Jesus, sei du unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Ein völlig falsches Gebet nach dem Buchstaben. Und doch würde ich glauben, dass Gott dies Gebet erhören kann. Ja, Gott sieht das Herz an, nicht? Verstehen Sie? In seiner Angst fiel ihm kein anderes Gebet ein, als das Gebet, was vielleicht jeden Tag am Tisch gesprochen wurde. Ich habe andere Kameraden sterbend gesehen, die gebetet haben, vielleicht am meisten das Gebet, Christi Blut und Gerechtigkeit, das ist mein Schmuck und Ehrenkleid, nicht? Oder das Gebet, was Kant im Sterben gebetet hat, den 23. Psalm, der Herr ist mein Hirte. Oder das Gebet, den Vers, den man vielleicht auch gelernt hat, wie oft habe ich sterbende Kameraden so beten hören, nicht? Wenn ich einmal soll scheiden, Herr, scheide nicht von mir. Also man flüchtet sich in solchen Augenblicken der Angst in das Gelernte. Und das hat etwas für sich. Und deshalb ist es wichtig, wenn auch im Konfirmandenunterricht Menschen und die Jugend etwas mitbekommt von dem Gelernten. Es ist völlig falsch, wenn heute immer wieder propagiert wird, dass das Gelernte nichts bedeutet. Das ist völlig falsch. Denn wir greifen in bestimmten Augenblicken, wenn wir über den Jabok müssen, zu dem Stab, der uns irgendwie dann mitgegeben wurde, zurück. Und da kommen wir mit diesem Stab dann auch ganz gut rüber, wenn das Gelernte Erlebtes wird und wenn ich es mit dem Herzen bete. Also solche Gebete haben eine Bedeutung. Ich denke auch dran, wie etwa nach der Schlacht bei Avranches ich bei einem sterbenden Kameraden war und als ich mit ihm das Vaterunser beten wollte. Er mir sagte, das kann ich nicht, meine Mutter hat mir den Unterricht verboten. Und dann habe ich es gebetet. Aber dann plötzlich erhellten sich seine Augen und er sagte mir, du, ein Gebet kann ich doch, das hat Oma mir gelernt, werde ich nie vergessen. Oma, dachte ich an meine eigene Oma, wenn ich morgens so zu ihr gekrochen bin, nicht? Und was sie mir da alles mitgegeben hat an Gebeten, das ist das Wundervolle, dass die Omas und Opas diese Aufgabe, wenn sie die erfüllen, unter Umständen ein Saatgut ausstreuen, das unendlich viel Frucht bringen kann. Und in diesem Augenblick, als ich, sagte er mir, meine Oma hat mir ein Gebet gelernt und dann habe ich gesagt, dann bete es doch. Im Augenblick wusste ich noch nicht mal, dass es von Zinzendorf war. Und er faltete sterbend die Hände und betete, ich bin ein kleines Kindelein, Herr, meine Kraft ist schwach. Ich möchte gerne selig sein, ich weiß nicht, wie ich es mache. Ach, lieber Heiland, lehre du, wie ich es fange an, dass ich die Sünden von mir tue und selig sterben kann. In dem Augenblick, als er es gebetet hatte im Sterben und seine Beine schon kalt waren, da kam ein großer Friede über ihn. Und als wir ihn ins Massengrab legte, habe ich gedacht, ja, alles ist, was in deinem Leben gesät wurde, ist offenbar nicht aufgegangen. Aber merkwürdig, dies Samenkorn, das deine Oma in deiner Kinderstube in dein Herz gelegt, das ist aufgegangen. Wie wird sich die Oma am anderen Ufer freuen, dass es Frucht geworden ist? Es kann lange liegen, Saatgut, aber deshalb etwas mitgeben. Also gelernte Gebete können fruchtbar werden, nicht im richtigen Augenblick. Und deshalb soll man Wert legen auch auf das Gelernte. Und dann auch die freien Gebete, die haben auch ihre Bedeutung. Die freien Gebete sollte man aber nicht gemacht beten. Man sollte sie nicht pressen. Ich liebe es nicht, wenn man Menschen unter Druck setzt zu freien Gebeten. sondern das freie Gebet muss ein geschenktes sein. Luther sagt, man muss sprechen wie die lieben Kinder mit ihrem lieben Vater. Es setzt also die Gegenwart Jesu, die Nähe Jesu voraus. Ich bin immer glücklich, wenn bei etwa Jugendfreizeiten oder Evangelisationen, wenn ich irgendwo bin, mir ganz von selbst gesagt wird, Herr Pfarrer, können wir jetzt nicht frei beten. Nicht, dann ist offenbar der Kämmer ausgeklammert und dann ist die Nähe Jesu so sehr da, dass man ihn gegenwärtig nehmen kann. In solchen Stunden ist das freie Gebet unbedingt richtig. Und wenn man frei betet, sollte man auch nicht lange Predigten halten. Das tun manche Leute auch. Und wenn Leute von der Welt dabei sind, sollten wir Rücksicht nehmen und nicht zu lange beten. Nicht? Wilhelm Busch, der rief dann immer Amen. Nicht? Und der alte Bodelschwink, nicht? Der alte Bodelschwink, wenn einer zu lang betete, mein Vater hat mir das erzählt, der rutschte dann immer zu ihm hin und packte den anderen an den Rock und sagte, Fritz, sag Amen, ich kann nicht mehr mit. Nicht? Das war der alte Bodelschwink. Er sagte es in Liebe. Nicht? Es gibt eine Grenze. In freien Gebeten keine Predigten halten. Nicht das falsch, dann überfordert man die Welt. Kurz beten vielleicht mehrmals, das ist richtig. Seht, das sind auch wichtige Gebete. Aber nun komme ich auf das Eigentliche. Und damit bin ich jetzt bei Jona. Das eigentliche Gebet und vielleicht das Tiefste, was ich glaube, das sind nicht die gelernten Gebete, das sind die Stoßseufzer. Die Kameraden, die ich sterbend gehört habe, nicht die kurz, meinthalben ihre Hurereien, ihre Saufereien mir im Sterben noch bekannt haben auf den Schlachtfeldern, die haben genauso gebetet wie der Schäcker am Kreuz. Die haben in der Stunde der Angst, als ihr irischer Früherer sie verließ, als sie in das Sterben hinein mussten, nicht nur äußerlich, sondern als sie entdeckten, die unendliche Tiefe, die Welt ist tief, sagt Nietzsche im Zarathustra, tiefer als der Dach gedacht, tief ist ihr Weh. Nicht? Diese unheimliche Tiefe, als sie da hinein mussten, in die Frage aller Fragen, die zur Debatte steht, nicht? Da kamen die Stoßseufzer, Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Jesu, erbarme dich. Die Gebete, von denen Betzel sagt, die Raum und Zeit durchstoßen. Diese Stoßseufzer, eigentlich Gebetsfetzen, die auch vielleicht noch mitkommen aus dem Gelernten, die brechen durch zu Gottes Herz, nicht? Die haben, die erreichen die Grenze. Wer bittet, nimmt. Wer sucht, findet. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Die erreichen die Grenze, die, ja, Jesus meint, was ihr bittet in meinem Namen, das will ich geben. Den Namen Jesu, in Jesu Namen betest du nur, wenn du deinen Namen begraben hast. Wenn du dein nicht dich selber suchst, wenn du die Blankovollmacht unterschrieben hast, dein Wille geschehe. Nicht? Und das ist eine Grenze, die man gefunden haben muss. Nur dann wird das Beten ein Nehmen. Dann hören wir das Amen Gottes. Dann wird in der Ungewissheit Heilsgewissheit geschenkt. Dann merken wir im sinkenden Schiff die Planken, um die es geht. Nicht? Und sehen Sie, diese Stoßseufzer, das war eigentlich dieses zweite Kapitel bei Jona. Die moderne oder die freie Forschung, theologische Forschung, die hat nachgewiesen, wenn ich die Kommentare hier zum zweiten Kapitel lese, und ich habe versucht, alles mal durchzuschauen, was die modernen Leute von heute dagegen sagen, dass es nicht von Jona stammen kann. Nicht, das ist etwa die Begründung, dass hier ja Gebetsfetzen gebraucht sind von Jona, die irgendwie in den Psalmen gefunden werden können. Sehen Sie, das sind Verse dabei. Bei diesem Gebet in den Tiefen des Meeres versank ich, Schiff und umgab mein Haupt, das kann man alles in verschiedenen Psalmen auch finden, diese Verse. Und nun sagt man, das ist also Schreibtischgebräu, wie man das immer wieder versucht, der ungläubige Intellekt immer wieder versucht, die Erhellung zu finden für solche Stellen aus einer falschen Ecke, wo man auch nur in Selbsterfassung, dann allerdings in intellektueller Selbsterfassung endet. Nämlich, man sagt, Jona hat doch hier verschiedene Verse der Psalmen gebraucht. Folglich kann er das unmöglich im Bauche des Fisches als letzte Grenzerfahrung gebetet haben. Man vergisst dabei, was ich eben sagte, dass in dieser Phase des Todes, in der allergrößten Angst, wir ja irgendwie alle zurückgreifen auf das Gelernte. Jona kann also ganz gut, wenn ich es so mal übersetzen will, die Verse in der Klippschule, nicht wie wir sie gelernt haben, im Konfirmandenunterricht, irgendwo in seiner Synagoge von den Rabbiner gelernt haben. Er kannte die Psalmen, die wurden gesungen, er kannte die, er hat die oft gesungen und hat in dieser Grenzphase auf diese Verse, das ist doch ganz natürlich, ist jedenfalls auf dem Schlachtfelde für mich die Grenzerfahrung bei vielen sterbenden Kameraden gewesen und vielleicht wird es bei uns auch so sein, zurückgegriffen auf das Gelernte, ganz einfache Lösung, die man nicht sehen will. Nicht? Und man kommt oft nicht darauf. Matthäus konnte im Jahre 62 der Zöllner Levi uns noch die ganze Bergpredigt berichten. Nicht? Ich habe als Junge manchmal gedacht, wenn die alten Bauernfrauen bei uns im Dorf, wenn die mir erzählten, habe ich gedacht, die spinnen, tüdelüt, schraubellos. Wisst ihr, wenn die erzählten, der große Erweckungsprediger Volkening, der hat am 12. Sonntag nach Trinitatis im Jahre 1800 so und so oder so, da hat er Jöllenbeck auf der Kanzel, da sind sie alle hingelaufen, über den Text gepredigt. Er hat die drei Teile gehabt und nun haben die mir 10 Minuten uns erzählt, was der damals vor vielen Jahren gepredigt hatte. Dann habe ich gelacht, Mensch, das kann nicht stimmen, die spinnen, nicht? Versteht ihr, die können das doch nicht mehr behalten haben. Ja, wisst ihr, weil man eins vergisst. Mir ist Folgendes genau passiert vor einiger Zeit, als ich in dem Erweckungsdorf in Adelshofen, wo jetzt die große Bibelschule ist, gewesen bin, nicht? Und dann wurde ich begrüßt von allen möglichen Bauern. Das ganze Dorf, ich durfte damals vielleicht für viele der geistliche Vater sein und viele zu Christus führen. Ich habe eine ganze Nacht von Sonnabend zu Sonntag in Adelshofen nur Beichten gehört. Die Menschen saßen die ganze Nacht auf dem Flur von Pfarrer Dr. Rieker bis morgens und Beichte um Beichte kam. Am anderen Morgen war buchstäblich eine Tränenlache da von Sünden, die gebeichtet wurden. Und da fing die ansteckende Freude an. Da begann die Erweckung, die heute die Frucht hat in der großen Bibelschule, die für Baden doch sehr, sehr wichtig geworden ist. Nicht, verstehen Sie, in diesem Augenblick, als ich da jetzt mal wieder predige, da kommt ein Bauer zu mir und sagt zu mir, Herr Pfarrer, da im Jahre 1952, da haben Sie über Maria Rabuni gepredigt, über den Ostertext, nicht? Wie die Maria da am Grabe ausbricht und als sie die Stimme Jesu, Rabuni. Und wissen Sie, und dann haben Sie die drei Teile gehabt und dann erzählte mir auch eine halbe Predigt. Und ich weiß von der Predigt selber kein Wort mehr. Ja, erklärt mir das mal. Und dann bin ich so erstaunt, nicht? Die Bauern hier sagen hier platt wie eine Hundeschnauze, nicht? Und bin ich so fertig und sage, nun hören Sie mal bloß, das ist mir ja ein Rätsel. Da sagt er mir als Erklärung, Herr Pfarrer, unter dieser Predigt bin ich zum Glauben gekommen. Sehen Sie, da liegt das Geheimnis. Maria wusste die Worte und bewegte sie im Herzen. Was meine Existenz trifft, das behalte ich auch. Was in die Existenzmitte kommt, was auf meine innerste Frage Antwort gibt, das nehme ich mit und das bleibt erhalten. Da bin ich angesprochen, da bin ich bei Namen gerufen. Das sind die Grenzerfahrungen deines Lebens. Die bleiben und die kannst du nicht wieder wegwischen. Nicht? Und um die geht es. Nicht? Und Jona hat hier aus dieser letzten Grenze diese Grenzerfahrung gemacht. Nicht? Das Letzte in unserem Leben sind Gebetsseufzer, sind Stoßseufzer, sind Gebetsfetzen vielleicht, die logisch noch nicht mal ganz richtig sein brauchen. Und Gott sieht das Herz an. Und diese letzten Seufzer, die durchdringen, hat Betze gesagt, Raum und Zeit und bewegen in der Sekunde das Herz Gottes. Das kann auch deine Erfahrung sein. Im Kirchengebet steht das, ist das so ausgedrückt, wenn unsere Augen nicht mehr sehen können, wenn unsere Ohren nicht mehr hören können, Herr, dann lass deinen Geist uns vertreten, na, wie heißt es, mit unaussprechlichen Seufzen, nicht? Dann kommt dies unaussprechliche Seufzen, nicht? Paulus sagt, der Heilige Geist betet in uns und lehrt uns rufen, aber lieber Vater. Also das letzte Gebet ist vielleicht sogar ein ungesprochenes Gebet, nicht? Und es ist richtig, dass wir Gebetsstille haben müssen jeden Tag, dass wir uns sammeln müssen, dass wir die Grenze erreichen müssen, die jenes, jenes Mädchen mir in Afrika sagte, bei einer Gebetsversammlung der Jugend oder da den eigentlich unnachahmlich gedolmetscht hat. Es waren einige tausend Farbige da, ich war da und die Missionsschwester übersetzte mir das, was ein junges, farbiges Mädchen da sagte. Sie sagte etwa so, ich bin die Erste in unserem Stamm, die zum Glauben an Jesus gekommen ist. Und jetzt habe ich das Lesen gelernt und ich kann meine Bibel lesen. Ich lese meine Bibel immer so lange, bis ich seine Stimme gehört habe. Nicht? Was meinte sie damit? Also, sie liest die nicht äußerlich, sondern in, mit und unter dem Lesen hört sie die Stimme des guten Hirten. Hat sie kapiert, was Jesus meint? Meine Schafe hören meine Stimme. Und sie hört diese Stimme nicht mit dem Kopf, das ist auch wichtig, aber sie hört sie mit dem Herzen. Ein Arzt hat mir neulich erklärt, das Herz hat Ohren. Und nur was du mit dem Herzen hörst, das behältst du auch. Das wird nicht wieder, das wird existenzbewegend. Nicht? Und dann sagte dieses Mädchen sehr fein, und wenn dann, wenn ich die Stimme gehört habe und ich gehe an die Arbeit, dann dauert es nicht lange, dann klopft der Böse an meine Herzenstür, dann gehe ich gar nicht hin. So dumm bin ich nicht, sagt sie ungefähr. Dann schicke ich immer den Herrn Jesus hin. Und wenn der an die Herzenstür kommt, vom Kreuz auf Golgatha, dann haut der Teufel immer ab. Sie hat das ganz massiv und einfach ausgedrückt. Und ich habe gedacht, Mädchen, was hast du für eine Erfahrung, eine Erkenntnis? Wenn wir das doch alle hätten, wir klugen Leute hier in der Bundesrepublik, nicht? Dass wir das auch wüssten, was du weißt. Dass wir nämlich in der Anfechtung, in der Versuchung nicht allein sein dürfen, sondern dass wir den Herrn da haben müssen. Dass das letzte Gebet immer Erfahrung der Hilfe Jesu ist. Und so gewiss, wie wir stille Zeiten haben müssen, und etwa die Marburger Kreise das mit Recht betonen, nicht würde ich meinen, dass es eine Stille gibt, die wir dauernd haben können. Das ist die Stille unterm Kreuz, dass wir die Linie kennen können, die Paulus meint, dass wenn er sagt, betet ohne Unterlass, er nach meiner Meinung nicht meint, was viele denken, den ganzen Tag auf den Knien liegen oder die Hände falten, sondern ich kann ohne Unterlass beten, ich kann doppelspurig fahren, indem ich jetzt hier oder gleich mit jemandem mich unterhalte in der Seelsorge, verstehen Sie, und spreche und mit meinem Herzen doch bete, nicht? Das muss man gelernt haben. Ich würde euch jungen Freunde bitten, dass ihr das exerziert, dass ihr als Ohr Gottes später Beichten hören könnt vom Menschen und sie hören müsst und im Augenblick, wo er mit ihnen spricht, doch immer im Seufzer bleibt. Herr, hilf mir, fülle meine Bettlerhände, gib mir das geschenkte Wort, gib, dass ich nicht das eigene bringe, nicht von den Psychologien nur herkomme und von dem, was ich da bei Künkel, bei Freud und bei Jung und bei all diesen Leuten vielleicht als Erkenntnis gewonnen habe und damit den anderen das überstülpe, sondern dass ich komme von dir, von deinem Kreuz, immer mit den Bettlerhänden da das Geschenkte nehme. Wir wirken, merken Sie sich das, niemals nach der Frucht hin. Durch das Gewollte, immer nur durch das Geschenkte. Nicht? Und sehen Sie, wenn man das entscheidend entdeckt hat, dann hat man eine Angst, nämlich vor sich selbst, dass man das Gekonnte immer bringt. Nicht? Und dass man damit genau verdirbt. Und dann wundert man sich, dass man keine Vollmacht und keine Frucht hat. Nicht? Denn Frucht schenkt er. Ohne ihn kannst du in der Frucht nichts tun. Im Erfolg alles. Wenn du Oberkirchenrat werden willst, oder vielleicht sogar Bischof, dann würde ich dir nicht mal raten, aus dem Geschenken immer zu wirken. Da musst du mit kluger Diplomatie, verstehen Sie genau, die Schachfiguren so stellen, so schieben. Und es ist vielleicht möglich, wenn du den Papst zum Freunde hast, dass du bald Kardinal wirst. Nicht? Das ist alles, das ist dann sehr leicht möglich. Nicht? Aber das sind die Dinge, die, mit denen diese Welt arbeitet. Aber wir wollen ja nach der Frucht hin uns ausrichten. Nicht? Und sehen Sie, nun kommt das Phänomen, dass Jona im Bauch des Fisches eine Gewissheit hat. Die Grenzerfahrung, die er hier macht, hat Luther übersetzt, die sich halten an dem Nichtigen. In dieser Grenzerfahrung, die sich halten an dem Nichtigen oder an den Götzen oder an dem, was sie sich einbilden als Wert, wenn die sich halten an dem Nichtigen. Und nun hat Jona das Entscheidende entdeckt, den Trick der Hölle. Die Tarsisfahrt, die gelebte Lüge, die wir dann eingehen, dass wir die Erstgeburt vertauschen für ein Linsengericht nämlich die sich halten am Nichtigen, ja, was passiert da? Die versäumen ihre Gnadenstunde. Wenn wir im Erfolgsdenken liegen, wenn wir nur diese Linie bedenken, wenn wir unser Ich suchen, wenn wir unsere eigene Gerechtigkeit meinen, verstehen Sie, dann liegen wir immer in der Gefahr, dass die Köder uns dahin bringen, dass wir das Eigentliche, die Frucht versäumen, die Gnadenstunde versäumen. Nicht? Verstehen Sie, das ist der Trick der Hölle. Ich habe, wenn ich an mein Veramt zurückdenke, 32 Jahre, viel Schuld auf mich geladen, dass ich zu lange und zu oft auf die Köder der Hölle geachtet habe. Früher als Jungs, wenn wir stinkige Langeweile morgens in der Kirche manchmal gehabt hatten, nichts ist so langweilig wie Gottes Wort, wenn es uns nicht anspricht, nicht wahr? Das ist tatsächlich so. Und das Erbarmen muss man mit den Leuten haben und mit der Jugend haben, die nicht angesprochen wird in Vollmacht. Verstehen Sie, dann haben wir nachmittags ja ein Portemonnaie genommen und haben dann mit einem Bindfaden hinter irgendeinem Busch gesessen und geguckt und da kam ein Mädchen vorbei, das Portemonnaie lag auf der Straße, wunderschön bunt, und das Mädchen wollte das Portemonnaie nehmen. Nee. Verstehen Sie? Versteht ihr, was wollten wir? Und dann haben wir gelacht und dann war der ganze Sonntagnachmittag ausgefüllt durch diesen Blödsinn. Nicht? Oder irgendwo bei der Hebamme, nicht? Da hatten wir ein Heftpflaster und das klippen wir über die Schelle und dann sauste die da oben runter, nicht? Und wir saßen in der Busch und freuten uns, nicht? Verstehen Sie, dass die dachte, da ist Notsache mit einer Geburt, nicht? Versteht ihr? Oder so etwas. Das war doch lauter Blödsinn, das war nicht kriminell. Aber wenn ich heute überlege, wie kam das? Das war die stinkige Langeweile, in der ich mein junges Leben gelebt habe, nicht? Und ich verstehe diese Jugend völlig, die immer wieder in Hasch-LSD ausbricht, in ihrer wildesten Situation, in ihrer Todessituation, immer die Narkose suchen muss, weil sie sonst keine Stimme noch Antwort findet. Nicht, weil sie da in einem Notstand ist, in einem Sterbenszustand, den wir als Kirche manchmal gar nicht kapieren. Und wo wir noch lange nicht das Richtige tun, wenn wir sie füttern mit allgemeinen Festen. Sondern diese Hilfe ist nur möglich, dort, wo uns allen geholfen wird. Nicht, ich habe damals in jungen Jahren auch nicht gesungen, ein feste Burg ist unser Gott, nicht, und so etwas, aus tiefer Not schreie ich zu dir, sondern ich habe in solchen langweiligen Lagen, wenn ich morgens hinterm Flug war mit meinen Oldenburger Pferden, von morgens bis abends nicht die Beatmusik von heute gesungen, ich habe aber gesungen, unsere Oma fährt im Hühnerstall Motorrad, nicht, und wer hat den Käse zum Bahnhof gerollt, nicht. Von morgens bis abends habe ich manchmal tausendmal nur gesungen, Oma im Hühnerstall Motorrad. Und wenn ich abends nach Hause komme, dann sagte meine Mutter, immer noch bei der Oma im Motorrad. Nicht? Ja, wisst ihr, das war so. Versteht, das habe ich doch nicht gesungen, weil das musikalisch so wertvoll war. Nicht? Oder dichterisch so hochwertig. Nicht? Ja, weshalb, sage ich mich heute, habe ich das gesungen? Und wenn ich mit dieser Jugend heute unten im Keller sitze, manchmal wie neulich da in Süddeutschland, in einem Beatkeller, nicht, und sie dort auf die Hieroglyphenstadt, die da angemalt sind, moderne Kunst, ich weiß nicht, was soll es bedeuten, damit hat man sie immer kapiert, nicht? Versteht ihr, nicht? Und wenn ich dann da in der Ecke sitze und dann da 10 Bierflaschen stehen und eine Flasche Cognac und man will mir einen großen Stuhl holen mit meinen grauen Haaren und ich setze mich dann wirklich da auf eine leere Biertonne, das habe ich gemacht und tatsächlich, die hält auch, nicht? Und nicht? Dann habe ich gesagt, na ja, nun lasst mal endlich das los, was ihr nun auf Lager habt. Und dann geht's los, nicht? Und die Bärte, die fliegen und die Mähne wackelt, nicht? Die Fidel Castros. Und nun fangen sie an. Sie wollen mir nämlich, sie waren bei mir im Gottesdienst gewesen und sagten, was sie geprägt haben, ist Knorke. Ich habe über Lebenserfüllung hatte geprägt. Und das hatte sie angesprochen. Und sie sagten mir, jetzt müssen sie mit zu uns kommen. Mein Amtsbruder haute ab. Der hatte Angst, nicht in diesen Keller zu steigen. Ich sagte, nee, ich gehe rein. Ich gehe oft in gefährliche Lagen, nicht? Und meine Frau hat sich oft geärgert, wenn ich in Zürich da meine rote Weste, meine rote Hose habe ich auch, nicht? Und meine Schlägermütze anzog und dann ganz verwegen einen roten Schlips anmachte. Dann hat meine Frau gesagt, du siehst aus wie ein Louis, nicht? Und ich sage, genauso will ich aussehen, den Juden ein Jude, den Griechen ein Grieche, nicht? Das ist Heinrich Kemmner und da habe ich manche mit geärgert, das weiß ich. Ich habe auch viele aber damit geholt. Aus der Unterwelt, nicht? Und als ich neulich in Zürich dann am zweiten Abend bei dieser Jugend sah, mir Hasch angeboten wurde und ich sagte, kein Bedarf, kein Geschmack mehr, da guckte ein Mädchen mich an, was bist du denn für ein Heini? Ich sage, ja, was meinst du denn? Ich, das sagt man ja gleich, du, da ist der Kumpeltondor. Reich mir die Flosse, du alter Genosse. Kann man also gleich einsteigen, nicht? Das ist die Bruderschaft, die da viel schneller ist als bei uns, nicht? Die kann man so schnell haben da, nicht? Wenn man da Hasch gibt, wir alle von einer Sorte, nicht? Wir sitzen alle auf der Rutschbahn, nicht? Und da ist man sofort einig, nicht? Auch die Sünde schafft Gemeinschaft. Manchmal stärker, als wir ahnen, nicht? Und versteht ihr? Und da sage ich, ja, was meinst du denn, dass ich bin? Und die guckt mich ganz groß an, die anderen starren auch. Na, wahrscheinlich Schlachtergeselle, meint sie. Ich sage, nicht ganz, aber so ähnlich. Ich schlachte geistlich ab. Geistlich ab, ich sage ja vor allem Studenten am Bache Krit, die müssen erst geistlich abgeschlachtet werden, ehe sie mich überhaupt ernst nehmen. Ich sage es dann ein bisschen stark immer. Die Welt, da versuche ich es mit der Bildzeitung, nicht? Die kommt immer am besten an. Nicht? Aber ich wollte sagen, nicht? Da bin ich eingestiegen und ich bin immer glücklich nach 2 Uhr, als wir da die Hände falten konnten und ich konnte mit ihnen beten. Im roten Hemd, im roten Schlips mit Schlägermützen, nicht? Versteht ihr? Macht doch gar nichts, wenn die Pfarrer das mal lernen würden, nicht? Und ich habe neulich morgens in der Jugend in Kassel bis morgens 6 Uhr mit der Jugend von der Straße gesessen. Und ich bin eigentlich am meisten stolz mit 75 Jahren, auch wenn ich jetzt in Helsinki im Dom widersprechen darf oder in Toronto vor einigen tausend Kanadiern, jungen Kanadiern bis morgens gesprochen habe, dass ich mit 75 Jahren noch so stark mit einem jungen Herzen begabt bin, dass ich Kierkegaard verstehe, wer Jesus erkannt hat, wird überhaupt nie alt, nicht? Der bleibt ewig jung. Versteht ihr? Dass das stimmt. Aber ich bin mit dieser Jugend morgens um 6 Uhr, das war für mich eine tolle Erfahrung, da als wir Schluss machten mit der Debatte und wir im Nahkampf alles uns da ausgekämpft hatten, dass die Jungs alle sagten, einmütig, Herr Pfarrer, ich predigte in der Auferstehungskirche, um 10 Uhr sind wir alle da. Und ich habe mich selten so gefreut, als diese ganze Bande, kann man sagen, diese viele Castros alle geschlossen einmarschierten, nicht? Ich habe mich da mehr drüber gefreut, als über die fromme Welt. Ist ja klar, nicht? Und da passierte mir noch etwas Schlimmes, was ja manche mir verübelt haben, nicht? Und nämlich, als ich dann auf der Kanzel stand, die Kirche war voll, und ein Prälat war auch da mit großem Kreuz, der wollte mich vielleicht dekorieren. Ich stehe jetzt in dem Alter, wo ich manchmal dekoriert werde, nicht? Und das nehme ich dann auch so mit, aber ist für mich nicht interessant, nicht? Nicht? Aber für mich ist die Welt interessant. Für mich, ich habe die Leidenschaft, die unendliche, immer die letzte Reihe noch, glaubt mir. Die Leidenschaft, die hat mich gepackt, weil ich selber ja von Nietzsche komme. Und ich selber verstehe, wenn Christus mich nicht gekriegt hätte, ich wäre bestimmt ganz woanders geendet. Ich wäre todsicher, wahrscheinlich Räuberhauptmann, vielleicht Terrorist geworden, weil es zu langweilig war, das andere. Nicht? Versteht ihr? Das kapiere ich. Das andere ist zu langweilig, nicht? Und dann passiert es mir in der Predigt, als ich predigte, dass ich sage, Jungs, ich freue mich, dass ihr hier sitzt, aber ich kann ganz gut verstehen, dass eine gewisse Liturgie ohne Inhalt, dass eine gewisse Predigt, die euch langweilt, dass euch ein gewisser Weihrauch, und da passierte es, dass ich mich vergriff im Wort, zum Knochenkotzen ist, nicht? In dem Augenblick, nicht? Da, die nickten und klatschten Beifall, nicht? Denn die dachten, Mensch, der spricht genau wie wir. Die hatte ich wirklich erreicht. Auch mit dem Wort. Salopp würde ich ablehnen sprechen. Und künstlich sich anbiedern würde ich als Pfarrer auch ablehnen. Aber humorvoll und echt sprechen mit den Hamburger Havelöwen, das halte ich für richtig. Dass man ihre Sprache aus Barmherzigkeit lernt, nicht? Ich glaube, 5 sehr fromme Frauen sind aufgesprungen und haben mit Schrecken die Kirche verlassen und sicherlich gedacht, das ist nun der Pastor Kemner. Von dem sind wir kuriert für immer, nicht? Versteht ihr? Als ich nachher aber mit der Jugend zusammen war, nicht? Da habe ich die Freude entdeckt. Eine ganze Reihe sind zum lebendigen Glauben gekommen, nicht? Und dann passiert das, was mir in Gießen ein Apoführer, den ich zum Glauben bringen durfte, sagte. Am ersten Abend habe ich gedacht, als ich sie hörte, nicht, ich möchte den Dicken am liebsten ein Messer durch den Bauch jagen. So habe ich mich geärgert über sie. Am zweiten Abend habe ich gedacht, wenn der lügt, dann lügt er jedenfalls so überzeugend, dass man es glauben sollte. Nicht? Das war schon ein Fortschritt. Nicht? Und er sagte, am dritten Abend, da war ich an der Grenze, wo ich wirklich angesprochen war und wo ich abgesprungen bin wie Jonah.
nicht? Und das Risiko eingegangen bin. Und total das Geheimnis meiner Sünde und Schuld durchbrochen habe, wie es mir bewusst wurde. Und dann hörte ich, dann war ich im Tage Christi, dann hatte ich die Freude der Erlösten erreicht. Ich hörte die Osterglocken. Ja, lohnt es sich nicht? Nicht? Hinter den Widerständen liegen Jesus-Siege verborgen, wenn wir das bloß mehr wüssten. Die dummen Spatzen, wenn da auf dem Kirschbaum die Vogelklapper ist, die hauen ab vor den Klappern. Die klugen Spatzen, es gibt solche, habe ich oft beobachtet, die wissen, da ist eine fette Mahlzeit. Nicht? Da müssen wir hin. Nicht? Wir müssen hinter das Geklapper und hinter die Abwehr klappern, müssen wir hindurchhören. Hinter den Widerständen liegen die Siege Jesu, wenn wir es nur mehr warten im Glauben. Und hier liegt das Problem der Heilsgewissheit. Ich muss schließen, das Problem der Heilsgewissheit. Wissen Sie, darf ich Ihnen das sagen? Die Heilsgewissheit, wenn du die liegt immer verborgen in die, oder die Voraussetzung für die Heilsgewissheit ist die Unheilsgewissheit im eigenen. Nicht da liegt die Not. Gott hebt immer nur aus der Hölle in den Himmel, sagt Luther, völlig richtig. Er hebt nie aus der Gesichertheit in den Himmel, nie aus dem Anspruch, frommen Anspruch in den Himmel. Nicht? Der fromme Anspruch ist viel gefährlicher als die gewusste Gottlosigkeit. Nicht? Denn Gott, die Gottlosen macht er gerecht. Die letzte Reihe ruft er. Aber die Gefahr liegt, dass ich immer wieder in die Kategorie hineinkomme, an mir ist ja doch was. Fromm, frömmer am frömmsten. Schlecht, schlechter am schlechtesten. Wer so denkt, kann nie Seelsorger für die Welt sein. Nicht, versteht ihr? Die Gottlosen sind Gott am liebsten, wenn sie echt kommen, mit Bettlerhänden kommen. Und nicht, dass wir gottlos werden müssen. Nicht, dass ich erst Hurer werden muss, um zu wissen, wie das ist. Nicht, Gott bewahre uns davor. Aber ihr versteht mich, ich bin zu allem fähig. Und wissen, dass man verloren ist. Ich habe einmal einen Schrecken gekriegt bei einer Frau in meiner Gemeinde, eine große Bauernfrau, die mir im Sterben sagte, ja, Pastor, ist ja ganz schön, dass Sie mich besuchen. Aber nötig wäre das nicht gewesen, denn ich komme ja todsicher im Himmel. Herr Pastor, wenn alle so wären wie ich. Und nun kam das los. Herr Pastor, Sie wissen doch, ich bin doch immer im Frauenkreis gewesen. Ich war doch immer dabei. Und vom Jugendtag, was habe ich da alles gemacht? Ich habe gesammelt. Und wisst ihr, ich kriegte einen Schrecken, versteht ihr, über diese Selbstgerechtigkeit. Ich dachte, im Sterben hat die Frau noch nicht erkannt, dass sie im Sterben Jesu nur das Heil findet. Nicht, dass nur er es schafft. Die hat die Armut nicht entdeckt, die Bettlerhände. Selig sind die Bettler im Geist, das Himmelreich gehört ihnen. Die hat Luther nicht kapiert, was er im Sterben gesagt hat. Wir sind Bettler, das ist wahr, aber Bettler, die mit leeren Händen das Himmelreich packen. Nur mit leeren Händen kannst du es packen, wenn du dich selber festhältst. Kriegst es nicht. Gehst du genau am Scheiden vorüber, fehlt dir die überzeugende Zeugniskraft. Und um die geht's im Pfarrerleben. Sonst habt ihr euch selber gesandt und kommt nicht aus den 3 Tagen. Die 3 Tage sind das Geheimnis der Weltgeschichte überhaupt und der Ewigkeitsgeschichte. Ohne die 3 Tage keine Christuserkenntnis. Es ist völlig reformatorisch. Luthers Psalmvorlesung, überall Römerbrief, findet ihr die eine These, die man wissen muss. Nicht, man versteht Christus nicht etwa von der Krippe her, nicht von formgeschichtlichen Methoden her. Nicht, jetzt wird Dr. Schmidt ja euch über den historischen Christus einige Vorlesungen halten, bei Schlatter und bei Kähler. Ich finde das hervorragend, dass diese beiden wirklich gläubigen Theologen euch mal vorgestellt werden, euch jungen Theologen, und ihr da mal hineinhorcht, wie die auch gerungen haben um diese Frage. Nicht? Wir wollen ja nicht hier euch der Anfechtung entnehmen, wie vielleicht anderswo, sondern ihr sollt die Anfechtung überwinden, indem ihr sie echt gedeutet bekommt und echt entdeckt und im eigenen Leben die gleiche Erfahrung machen wie Jona. Nämlich das Geheimnis der 3 Tage im eigenen Leben erfahren als das Wunder Gottes. Ohne diese 3 Tage gibt es keine Möglichkeit zum vollmächtigen Zeugnis. Wer nicht von diesen 3 Tagen, die Gott als die mathematische Mitte, wie Luther gesagt hat, der Weltgeschichte genommen hat, herkommt, läuft in seinem Pfarrerleben eigentlich vergeblich. nicht? Der wird keine Frucht haben, der wird keine Zündung haben. Er wird vielleicht viele Vereine gründen, er wird alles Mögliche in Bewegung setzen. Aber er wird nicht die Zündung haben, die zur Wiedergeburt führt. Er wird die Frühlingswiese Gottes nicht entdecken. Denn in diesen drei Tagen liegt der Mittelpunkt der Weltgeschichte. Und deshalb ohne die Passion Jesu keine Wirklichkeitsdeutung überhaupt. Sonst ohne diese Mitte bleiben wir immer in der eigenen Dialektik und in der Selbsterfassung. Ewigkeitserfassung liegt nur im Kreuz Christi verborgen. Hier wurde die Zeitenuhr, die historische Uhr, tangiert von der Ewigkeitsuhr. Der Kairos erfüllte den Kronos. Nicht? Und von dieser Gewissheit her, dass im Kreuz Christi unsere enteilende Minute, erfüllte Minute wurde, dass heute der Gnade geschenkt wurde, können wir singen, wer Jesus am Kreuze im Glauben erblickt, wird heil zu derselbigen Stund. Nur hier ist das Wunder passiert. Anders gesprochen, um es mit Kierkegaard zu sagen, merken Sie sich das Wort von Kierkegaard. Die einzige Neuigkeit des Erdentages ist der Ewigkeit Anfang in Christus. Die einzige Neuigkeit. Alles andere ist kalter Kaffee. Alles andere ist Scheibenhonig. Das ist das einzig Interessante in der Weltgeschichte. Und ohne diese Mitte habe ich keine Möglichkeit, letztlich nach Ninive zu gehen. Denn ich schleppe mich ja immer mit. Ich bin mich ja nicht los. Ich bin immer angewiesen auf meine Theorien, Philosophien. Ich komme wieder ins eigene. Ich sehe Gott nicht so groß, wie er ist. Und du brauchst, wenn du nach Ninive willst, nicht einen großen Glauben. Ich habe früher gedacht, als Junge, Abraham und die Erzväter und die großen Zeugen Gottes, die hätten einen riesigen Sack voll Glauben gehabt und hätten sie immer schöpfen können, so ungefähr. Bis ich entdeckte, nee, die haben sich durchjaulen müssen, nicht? Die haben immer da gar nichts gehabt. Die sind ganz kurz gehalten, wie Elia da in der Wüste, mit der eisernen Ration, nicht? Und eben dadurch sind sie am Ball geblieben, nicht? Du brauchst nämlich keinen großen Glauben. Was du brauchst, ist einen großen Herrn. Und der Glaube, der heilsgewisse Glaube, ist Funktion eines großen Herrn. Ist Blickwechsel auf diesen großen Herrn. Wie Mose in der Wüste eine Schlange erhöht, so ist Jesus im Kreuz in der Auferstehung als Zeichen Gottes erhöht. Und wer an ihn glaubt, der ist gerecht. Der hat das ewige Leben, bekommt es nicht, ist aus der Vergangenheit und aus der Zukunft heraus, ist in der erfüllten Stunde. Und darum geht's. Der hat es gepackt und den hat Gott es geschenkt. Nicht? Und so sind wir ausgesiebt fürs ewige Leben. Und in diesem Augenblick, wenn ich an Heilsgewissheit denke, muss ich hier einige hundert Meter weiter denken, wo ich im Jahre 42, und damit will ich schließen, und damit verstehe ich Jona, die Pistole der SS an der Schläfe hatte. Ich hatte nachmittags eine Frau eines SS-Führers, eines Gendarms beerdigt, die durch mich zum Glauben gekommen war. Und hatte gepredigt, und da waren dann diese Leute alle mit, die SS-Leute, die waren mit zur Beerdigung gegangen, die Polizei. Und ich hatte gepredigt über das Wort, ich weiß, an welchen ich glaube. Und abends hatte ich hier in Düsseldorf, in dieser Kirchengemeinde, eine Frauenkreisstunde. Die Frauen waren hier überall zusammengekommen. Und ich hatte genommen das Wort von Daniel von den offenen Fenstern nach Jerusalem, als er in die Löwengrube musste. Und ich hatte darüber gepredigt. Und dann fuhr ich nach Haus und dann wurde ich von zwei SS-Gendarmen überfallen. Ein paar Rippen eingeschlagen, ich musste die Räder der Leute führen, wurde hier in den Wald geführt und mit entsicherter Pistole, die saß mit 08-Pistole im Nacken, der eine blieb draußen stehen, der andere ging mit mir in den Wald, immer mit dem Scheinwerfer. Ich musste niederknien und ich wusste in diesem Augenblick, jetzt ist es passiert. Und der Mann sagte mir, jetzt will ich mal sehen, ob das, was sie gepredigt haben, ob sie das wirklich sind, nicht? Ob sie wissen, an wen sie glauben. Hohnlachend, nicht? Hohnlachend. Wissen Sie, in solchen Augenblicken, wenn Sie da mal drinstecken, wie jetzt die Brüder vielleicht in Russland, Nicht? Wenn Sie an dieser Grenze sind, wo der Mensch noch unterm Tier ist und wo wir im Menschenhänden scheinbar liegen, wenn man dann nichts mehr hat als nur Menschen und irdische Hoffnungen und Träume, die kaputt sind, nicht, wisst ihr, dann ist man wirklich ein verlorener Mann. Dann ist, ja, das ist das Schrecklichste, was es gibt, nicht? Dann ist die Einsamkeit nicht mehr tragbar. Dann ist man in der Hölle Grund. Da hat man die Anfechtung auf den Grund gesehen, wie Jesus sie gesehen hat und deshalb uns erlöst hat. Er hat uns erlöst, indem er uns erlitten hat. Und seht, in diesem Augenblicke, da habe ich auch das erfahren, was Jona war. Ich habe geschrien innerlich, Herr, erbarme dich. Der Teufel sagte mir, warst du nicht ein guter Pastor? Hast du nicht die Wahrheit gesagt, auch über Bergen-Belsen? Hast du nicht für die Wahrheit gelitten sogar? Und das alles wurde auf mein Konto gesetzt. Aber mit einmal kam der Teufel und sagte mir, wolltest du nicht ein großer Erweckungsprediger werden? Ein kleiner Harms? War das nicht deine fromme Eitelkeit? Und in dem Augenblick hatte ich den Keulenschlag im Rücken. Denn da wusste ich, das stimmt. Das habe ich nicht gesehen. Es war doch fromme Eitelkeit. Ich wollte doch den frommen Kämmerer hochzüchten. Es war doch das eigene. Und ich habe einen furchtbaren Schreck gekriegt. In Sekundenschnelle kann das passieren. Und dann habe ich geschrien, Jesu, erbarme dich. Aber wissen Sie, wenn ich von Heilsgewissheit rede, meine ich, diese Grenzerfahrung, da war sie in meinem Leben jedenfalls, war ich des Heiles am gewissesten. Nämlich in dem Augenblick, wo ich äußerlich am ungewissesten war, erlebte ich die Wirklichkeit des Wortes Jesu. Ihr kennt das Wort. In der Welt habt ihr Angst. Das ist das Wesen unseres Lebens in der letzten Einsamkeit. Aber dann erfuhr ich auch das andere. Seid getrost. Na, wie heißt es? Ich habe die Welt überwunden. Dann entdeckst du doch Boden im sinkenden Schiff. Die sich halten am Nichtigen. Im hebräischen Text steht eigentlich an den Dünsten, im Leerlauf. So kann man es übersetzen, wenn ich den hebräischen Text lese. Man kann auch sagen, den Seifenblasen, die alle platzen. Die versäumen ihre Gnade. Die Taktik der Hölle, das hat Jona entdeckt, ist uns immer Seifenblasen, immer Dünste vorzugaukeln. Und wir laufen da hinterher. Ist immer die Aussicht, in Tarsis, da findest du Erfüllung. Die Insel aus Träumen geboren, ist immer Faust. Zum Augenblicke möchte ich sagen. Und hast du den Augenblick, nicht? Dann entdeckst du, was Nietzsche sagt im Zarathustra. Alle Lust, wenn du sie den Augenblick der Lust erreicht hast. Wenn du im Orgasmus oder was man da hochzüchtet und den Nachholbedarf, den man der Jugend immer wieder in all den schlimmen Büchern immer wieder, als ob da die Lebenserfüllung läge, wo sie gerade verloren geht. Wenn man das dann erreicht hat, dann entdeckt man nicht, dass Nietzsche doch recht hat, und das ist eins der besten Worte von Nietzsche, dass er sagt, alle Lust dieser Welt ist im Grunde ein einziger Schrei nach Ewigkeit. Nach Ewigkeit. Denn sie entflieht uns immer. Wir können sie nicht halten. Nicht, wir sind immer wieder raus. Und dann sind wir wieder im eigenen. Dann haben wir Verlust, wenn wir dem Teufel glauben und mit ihm fahren. Er sagt in der Sommerfrische, wir enden im Schweinestall. Wir erwachen und dann haben wir verloren Vollmacht, Geborgenheit und Freudigkeit. Nicht? Halten an dem Nichtigen, die versäumen ihre Gnade. Der Teufel will dich um alles bringen, dass du nicht nach Ninive gehst, den Auftrag nicht erfüllst. Wenn er das erreicht hat, hat er viel erreicht. Wenn du schon dich bekehrt hast, ich will es massiv sagen, und zu Jesus gekommen bist, dann bist du vielleicht verloren. Dann ist es ja sehr schwierig, noch verloren zu gehen. Das glaube ich auch. Nicht? Man kann noch verloren gehen. Es ist aber schwer, weil der Herr hinter uns herläuft, weil er uns immer wieder zurückruft. Aber dann hat der Teufel eine Taktik, und darum geht's im Letzten. Nämlich, er versucht, dich lahmzulegen in der Vollmacht. Dass du nicht wirken kannst, dass du gelähmt bist, dass du vielleicht fromm redest, große Predigten hältst, aber keine Frucht bringst. Lähmen in der Frucht und dann ist viel verloren. Das ist schade. Wir haben nur dieses eine Leben, nur die eine Möglichkeit, die eine Chance. Und es gibt nichts Größeres, für euch, die ihr mal Theologen werden wollt und Pfarrer morgen seid auf den Kanzeln. Nicht entweder ganz dein oder lass es ganz sein. Versäume die Gnadenstunde Gottes nicht. Das hat Jona kapiert. Und mitten in der Ungewissheit wusste Jona, dass das Geheimnis, ich werde den Tempel wiedersehen. Ich komme heraus aus der Hölle. Denn er erfuhr an der letzten Grenze, was Hiob auch erfuhr, als die anderen ihm sagten, Hiob, mach Schluss, an dir ist doch nichts mehr. Da mit einem Mal entdeckt er, dass in unserem Ende der Drücker zu einem Tor liegt, in dem, über dem geschrieben steht, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und damit einmal war alles klar, war alles klar. Wenn du Osterglocken gehört hast, ist alles klar. Dann brauchst du nichts mehr hören. Dann ist Gewissheit da. Dann weißt du, auch der Tunnel meines Lebens hat einen Ausgang. Ich kann es wagen auf Jesus. Ich bin in den 3 Tagen rückversichert für alle Lagen. Deshalb, wag es mit Jesus. Amen.